auch nicht der krasseste Alpha, Middle-Aged, was auch immer, Macher, der sich dafür feiert, besonders ehrlich und hart und tough und direkt und so weiter zu sein. All das, Anjali, was du gesagt hast, auch der mag nicht hören, dass er einen scheiß Job gemacht hat. Sondern in der Rolle gefallen wir uns nur, wenn wir austeilen. Und deswegen ist gerade im High-Performance-Umfeld und gerade im High-Speed-Umfeld so wichtig, dass, wenn wir über Radical Candor nachdenken und so, dass wir dieses Care Personally, dass wir das da mit drin haben. Also ich mache das, weil mir etwas an dir liegt.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali und Annika. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast mit der fantastischen Annika live aus Hamburg und mir, Anjali, aus Berlin. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute unserem Namen alle Ehre machen, nämlich dem ehrlichen Personalpodcast, weil wir heute über Radical Honesty sprechen. Liebe Annika, over to you mit der Bitte, unseren fantastischen Gast vorzustellen.
Hallo liebe Anjali, und was für eine Brücke, die du da geschlagen hast, was ein Wortspiel für die heutige Folge. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein, und wie ihr sehen könnt, sind wir heute nicht alleine, sondern wir haben heute einen Gast, und zwar ist das Eckhard Diepenhorst, der heute mit uns diese Folge aufnimmt. Ein ganz herzliches, großes Willkommen von uns, lieber Ecki.
Herzlichen Dank, ihr beiden.
Lieber Ecki, bevor wir in das Thema einsteigen, ich finde, du hast einen wahnsinnig spannenden Werdegang. Du hattest ganz viele lange Jahre Businessverantwortung, bist danach in eine CHRO-Rolle gewechselt und bist jetzt heute selbstständig tätig als Berater und als Coach. Könntest du uns dazu ein bisschen mehr erzählen, was so deinen Werdegang angeht?
Ja, das stimmt. Wenn ich so zurückgucke, bin ich auch ganz glücklich. Ich habe vor circa 20 Jahren angefangen in einer Mobilfunk-Retail-Kette, in den Zeiten, als Mobilfunk ein Wachstumsmarkt war, und bin da sehr früh in Führungsverantwortung gekommen und wahrscheinlich im Nachhinein Ticken zu früh in die Führungsverantwortung von all den Handyverkäufern, die wir in dieser Retail-Kette hatten. Das heißt, an meinem Körper befindet sich einiges Führungserfahrungsnarbengewebe. Bin da dann weiter und habe in dem Konzernumfeld noch 3 Jahre in London und in Amsterdam gearbeitet und bin dann zu damals MyTaxi, heute FreeNow, gekommen und habe da 2-3 Jahre in allen möglichen Funktionen gearbeitet, einzelne Länder geführt und bin dann der CEO von MyTaxi geworden und hatte die Aufgabe, MyTaxi innerhalb von Europa umzubauen zu FreeNow. Und als wir das geschafft hatten, sind die ganzen Schwestergesellschaften reinmigriert worden. Und dann hatten wir auf einmal 3 Vorstände und ein Unternehmen in Europa. Und dann haben wir uns neu zusammengewürfelt und ich bin CHRO von FreeNow geworden.
Und das ja auch, wenn ich das richtig zurückrechne, in einer ziemlich spannenden Zeit, korrekt? Und zwar 2020, als die Corona-Krise kurz vor der Tür stand, beziehungsweise dann komplett reingekickt hat, was ja für die, ich sag mal, Taxibranche wahnsinnig verheerend gewesen ist.
Das ist genau richtig. Also wir haben innerhalb von 2 Stunden, kann man sagen, 98% Umsatzeinbruch gehabt. Und in der Tat war das vom Timing her wahrscheinlich sogar ganz gut. Denn 2 Wochen, nachdem ich meinen Amtsantritt hatte als CHRO, ist Corona losgegangen und wir sind in Lockdown gegangen. Und das, was in dem Moment von mir gefordert war, war mehr Führung, Kommunikation und weniger Personal, Ops-Wissen, Payroll-Wissen, Fachwissen als Personaler. Denn mich zum Personaler zu machen, war auch gleichzeitig so ein bisschen Blasphemie. Das ist, ihr könnt Dinge, die ich nicht kann.
Wie lange warst du dann in der Rolle bei FreeNow als CHRO? Und was hat dich dazu gebracht, dass du letztlich gesagt hast, du ziehst weiter in die Selbstständigkeit?
Genau das. Ich habe realisiert, nach 9 Monaten nach Amtsantritt, dass entweder ein Unternehmen so groß ist, dass der gesamte HR-Bereich so gefestigt und so stabil ist, dass ich als CHRO eine reine Führungsrolle einnehmen kann, ohne Fachwissen zu haben und ohne Facherfahrung zu haben. Und das war zu der Zeit nicht der Fall. Das heißt, ich bin dann nach 9 Monaten zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, du brauchst jemanden, der das wirklich kann. Und dann haben wir aber fast noch 12 Monate gemeinsam miteinander gearbeitet. Ich in der Rolle, ehe ich eine Nachfolgerin gefunden hatte. Ich habe noch interimistisch den Vertrieb mitgeführt, ein Dreivierteljahr. Also bis ich um alles eine Schleife gemacht hatte und das brav und ordentlich übergeben konnte.
Wow, das ist echt eine ganze Weile. Und jetzt bist du dann ja selbstständig. Und nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind so deine Beratungsschwerpunkte aktuell?
Genau, ich bin dann rausgegangen und habe in der Zeit, in der ich 1 bis 2 Jahre Familie und Haushalt gemacht habe, mich selbst weitergebildet zum Thema Change, Teamentwicklung, eine Business-Coach-Ausbildung gemacht, also psychologische Grundlagen dazu getan und würde sagen, aus heutiger Sicht ist Schwerpunkt Führung, Veränderung, Führungskräfteentwicklung und Teamentwicklung.
Und gerade mit dem Thema Führungskräfte und Teamentwicklung leitest du uns ja auch viel bei Statista und da sind wir auch schon mittendrin in dem Thema, zu dem wir heute sprechen möchten, und zwar Radical Honesty oder warum Ehrlichkeit, Klarheit und direktes Feedback geben so wichtig ist. Und bevor wir das machen, Anjuli, wie ist denn deine Sicht auf das Thema Radical Honesty?
Ja, also ich glaube, für alle die uns ja schon länger zuhören oder mich kennen, ich finde, man sollte generell Sachen immer nicht direkt sagen und gerne so verklausulieren, bis es keiner versteht. Scherz, Ironie off.
Über einen Flurfunk auch am besten, ne? Also du bist doch gerne Flurreiberin gewesen.
Mein Lieblingsbeispiel, ich glaube, das habe ich auch schon 3-mal in dem Podcast erzählt. Ich habe mal in einer Agentur gearbeitet und da waren sehr viele britische Mitarbeitenden und einmal habe ich von einer der Mitarbeiterinnen ein Feedback gekriegt. Ich weiß bis heute nicht, ob das gut oder schlecht war. Also ich weiß einfach nicht, was der Call to Action war. Aber ich bin wirklich so ein Riesenfan von diesem Ansatz der Radical Honesty, weil ich glaube, am Ende des Tages bringt dir das gar nichts. Also ich habe ja letzte Woche schon gesagt, Feedback ist ein Geschenk. Und ich finde eben auch, wenn ich dir was schenke, dann sollte das so gut wie möglich sein. Und das kann es ja nur sein, wenn es ehrlich ist. Eben auch auf die Gefahr hin. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, weil das ist so doof. Aber irgendwie denkt man da ja gleich dran, weil irgendwie manchmal färbt es ja schon auf dich ab, wenn du den Leuten Feedback gibst und dann sind die auf einmal auf dich sauer. Also das sollte natürlich nicht passieren. Reden wir bestimmt auch gleich drüber. Ecki nickt schon ganz viel. Aber manchmal denke ich mir, wenn ich dir das schenke, dann schenke ich das auch zu dem Preis, dass du vielleicht 1 Minute lang nicht ganz so super happy bist mit mir, in der Hoffnung, dass man das differenzieren kann. Nach der ersten Welle vielleicht.
Ich finde, da ist schon ganz viel drin, worüber wir auf jeden Fall heute sprechen. Was ich, glaube ich, nochmal machen würde, wäre kurz ein Thema ansprechen. Anjuli, ich finde, aus dem, was du gesagt hast, steckt ganz viel Haltung, deiner persönlichen Haltung gegenüber Feedback nämlich drin. Und ich würde jetzt mal, Ecki, mit der ersten Frage an dich starten. Warum aus deiner Sicht ist Feedback geben eigentlich so wichtig?
Wir können ja verschiedene Motive denken, aus denen wir Feedback geben. Zum Beispiel, weil wir dem Feedback-Empfänger besonders wehtun wollen und ihn aus dem Unternehmen ekeln wollen. So, das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir meinen, wenn wir über radikale Ehrlichkeit reden und was wir erreichen wollen, weil wir ja erfolgreiche Unternehmen bauen wollen. Das heißt, das, was wir propagieren, ist ja nicht besonders Arschloch zu sein, sondern besonders wirksam zu sein und sich vorher zu überlegen, was wir damit erreichen wollen. So, dies vorausgeschickt, kann es ja nur einen Grund in einer funktionierenden Unternehmenskultur geben, warum ich Feedback gebe, und zwar gegen meine eigenen Barrieren und gegen meine eigenen Hemmschwellen. Ich möchte dir nicht wehtun, ich möchte nicht, dass du das falsch verstehst, ich möchte gemocht werden. Gegen all diese Barrieren gehe ich an und sage, und ich gebe es dir trotzdem, weil ich möchte, dass du wächst und wir gemeinsam wachsen. Und da habe ich jetzt ganz viel drin gesagt, was an Kultur geklärt werden muss und Kultur erhalten werden muss, damit die radikale Ehrlichkeit funktionieren kann. Und alle aus der gleichen Haltung heraus sagen, komm, wir gemeinsam, wir helfen uns gegenseitig besser zu werden. Und wenn das die Grundhaltung ist, dann gilt alles, was Anjuli gesagt hat. Dann so direkt wie möglich und aber eben auch so wertschätzend wie möglich, weil ich eben eine positive Absicht habe.
Wenn ich einmal reinspringen darf mit der Haltung, ich finde das immer, ist in dieser Geschenksymbolik so gut, weil ein Geschenk ist ja was Positives. Ich habe jetzt in der Beratung manchmal erlebt, dass in diesen Values steht, wir sind total ehrlich. Und das ganz, ganz oft, weil die Haltung gefehlt hat, einfach nur der Code war für ich als Führungskraft, hau dir das dermaßen um die Ohren in einem öffentlichen Call am besten noch, weil wir brauchen ja kein Sugarcoating. Wir sind ja Leistungsträger. Und deswegen finde ich jetzt schon das erste Takeaway, die Haltung ist so wichtig.
Ja, und ich glaube, was man sagen kann, ist auch nicht der krasseste Alpha, Middle-Aged, was auch immer, Macher, der sich dafür feiert, besonders ehrlich und hart und tough und direkt und so weiter zu sein. All das, Anjali, was du gesagt hast, auch der mag nicht hören, dass er einen scheiß Job gemacht hat, sondern in der Rolle gefallen wir uns nur, wenn wir austeilen. Und deswegen ist gerade im High-Performance-Umfeld und gerade im High-Speed-Umfeld so wichtig, dass, wenn wir über Radical Candor nachdenken und so, dass wir dieses Care Personally, dass wir das da mit drin haben. Also ich mache das, weil mir etwas an dir liegt und an unserer gemeinsamen Performance und nicht eben irgendwelche anderen Gründe, die ich versucht habe, eben schon einmal kurz so anfliegen zu lassen, so ein bisschen ironisch, ne? Aber das, wir können ja auch andere Gründe für Feedback denken, ist aber nicht, führt nicht zu einer High-Performance-Kultur.
Ich wollte einmal fragen, du hattest jetzt schon angefangen, so ein bisschen in das Modell einzusteigen, vielleicht für die Zuhörenden und für mich, die da jetzt nicht tagtäglich mitarbeiten. Vielleicht erklärst du mal kurz, was ist denn Radical Honesty als Modell?
Also es bezieht sich, das Buch, was Kim Scott geschrieben hat, heißt Radical Candor und nimmt zwei Dimensionen, nämlich Care Personally und Challenge Directly, um eine 2x2-Matrix aufzumachen und zu sagen, auf diese Art und Weise können wir Feedback geben. Jetzt beziehen wir uns auf dieses Buch und auf dieses Modell, was meiner Meinung nach alles, was wir bis jetzt schon besprochen haben, schön visibel macht. Das gilt aber alles, was wir da sagen, auch für jeden Gedanken, den wir haben, zu ganz normaler Feedback-Kultur ohne irgendein Modell. Und das ist keine Predigt zum Thema Kim Scott Radical Candor. Aber Kim Scott sagt, dann sind wir besonders erfolgreich und schaffen es, Wachstum und Wachstum im Individuum und Wachstum in der Unternehmenskultur zu erreichen, wenn wir auf der einen Seite ohne Umschweife sehr direkt, nicht hinterm Rücken, keine Politik anwenden, sondern im 1:1 direktes Feedback geben und direkt sagen, ich finde, da hättest du einen besseren Job machen können, so spezifisch wie möglich, so wohlmeint wie möglich. Und dann sagt sie auf der anderen Dimension, Care Personally, das Ganze ist nur dann wirksam, wenn wir das mit Wertschätzung machen. Also wenn mir etwas daran liegt, wie das, was ich sage, bei dem Gegenüber ankommt. Und ich habe eben gesagt, das ist eine 2x2-Matrix. Sie sagt, wenn wir die gleiche Direktheit haben, aber nicht Care Personally machen, dann kommen wir in eine unverschämte Aggressivität. Also ne, ich bin einfach nur das, was du gesagt hast. Ich haus dir direkt um die Ohren. Frontstabbing wird das genannt. Und das ist das, wie das Buch von Kim Scott auch oft falsch zitiert wird, weil gesagt wird, wir reden nicht über Radical Candor, sondern über Radical Honesty oder Brutal Honesty und meinen damit direkt auf die 12. Und das ist aber eben nicht, das führt nicht zu Wirksamkeit. So, das sind die ersten beiden Quadranten auf der Seite der Direktheit. Und dann gibt es eben noch zwei Quadranten, die auf der Seite sind, wenn ich nichts sage, wenn ich Dinge totschweige, das aber trotzdem gut mein, ich schweige, weil ich dir nicht wehtun will, dann nennt Kim Scott das, ich kann es nicht aussprechen, ich sag's mal auf Deutsch, ruinöse Empathie, also übertriebene Empathie. Und wenn sie sagt, ich sag's nicht, tu das aber eigentlich nicht aus einer wertschätzenden Haltung, also links unten der Quadrant, dann ist das sowas wie eine manipulative Unaufrichtigkeit. Denn ich ignoriere, dass ich möchte, dass du besser wirst. Das schweige ich schön tot und dann sage ich, dann bleibst du halt schlecht.
Ich finde, das sind definitiv schon die nächsten Takeaways. Also sozusagen, was gibt es eigentlich auch für verschiedene Kombinationen? Also nicht nur Feedback bedeutet, eine generelle Haltung dahinter zu haben, sondern Man hat einmal die Haltungsdimension, also das Thema Care Personally, und man hat einmal die Feedback-Dimension, also wie genau gebe ich jetzt Feedback. Und je nachdem, wo wir uns wo auf einer Skala befinden, laufen wir in eine andere Richtung und in eine andere Box rein, was unsere Wirksamkeit angeht. Und das kann eben von zu forsch und nicht wirksam bis hin zu nett oder gar nichts sagen und dann genauso wenig wirksam sich ausdrücken.
Ich habe einen Hot Take, Freunde, Freundinnen, und ich bin gespannt, was sie sagt. Wir reden ja auch ganz viel über das Thema 360-Grad-Feedback und Führungskräfte-Feedback und so. Mein Hot Take ist, dass oft die Führungskräfte, die da unten sitzen, mit dem ich sag nichts aus Wohlgemeintheit, sehr gute Bewertungen in diesen 360-Grad-Feedbacks haben. Man denkt, das sind die guten Führungskräfte, du aber am Ende des Tages eigentlich nichts damit nimmst, weil du ja nie dieses Feedback kriegst. Also mein Gefühl ist, dass das ganz oft ein Problem ist, wenn dieses 360-Grad-Feedback nicht gut angelegt ist, dass du auf einmal als Führungskraft, die eigentlich ihren Job gut macht, also sich auch mal hinsetzt und sagt, hey Ecki, ganz ehrlich, vielleicht guckst du dir nochmal deine PowerPoint-Präsentationen an, schlechtere Bewertungen kriegen, obwohl es hinten raus besser ist. Hot Take, ja, nein?
100% ja. Bestes Beispiel steht hier gerade vor euch. Ich habe als Führungskraft immer wieder gutes, positives Feedback bekommen von den Mitarbeitenden, die ich geführt habe, bis hin zu, ich habe zwischenzeitlich das ganze Unternehmen geführt und bin gemocht worden und es gab bestimmt Auftritte, die sind gefeiert worden und so. Ich kam mir ziemlich gut vor. Bis Exit-Interview mit einer meiner High-Performerin, Hanna nennen wir sie mal. Könnte sein, dass sie so auch in Wahrheit geheißen hat. Hanna und ich, wir sprechen so und sagen, tolle Zeit und was wir alles gerissen haben, ja, toll und so weiter. Und ich sage, Hanna, hast du denn nicht auch noch Feedback für mich? Doch, sagt sie, habe ich. Das war alles immer stark, aber ich wusste, wenn ich zu dir gehe, reicht es, wenn ich mit 80% komme. Ich bin nie gechallenged worden. Bis hin zu, im Worst Case, habe ich gedacht, ich freue mich auf den Termin, aber der Output, den ich generiere, ist ja nur für Ecki. So, das heißt, ich habe dadurch, dass ich ein gutes Miteinander geschaffen habe und diese Harmonie geschaffen habe, nicht nur der Performance im Unternehmen geschadet, ich habe auch der Entwicklung von Hanna geschadet. Und dann kommen wir in diesen Konflikt von being nice und being kind. Wenn ich zu nice bin, dann habe ich zwar eine gute Beziehung in der Firma, aber darum geht's fucking nochmal nicht. Sondern ich bin in der Verantwortung, Hanna zu entwickeln und die beste Version von sich selbst zu werden. Daraus entsteht dann schon eine gute Beziehung.
Ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erzählt. Eins meiner größten Komplimente, die ich als Führungskraft bekommen habe, war, als mal eine Mitarbeiterin im Exit-Interview gesagt hat, ich fand es so anstrengend, unter dir zu arbeiten, ganz oft. Aber ich habe jetzt diesen krassen Head of Talent Acquisition Job gekriegt, weil ich weiß, du hast mich dahin sie hat gesagt, triezt. Naja.
Es gibt sogar Studien on top, die sagen, wie führt man am besten High Performer? Und High Performer wünschen sich explizit konstruktives Feedback, indem sie gechallenged werden und indem ihnen regelmäßig aufgezeigt wird, was genau sie jetzt eigentlich besser können müssten und sollten und wie sie da hinkommen. Auch das in Richtung High-Performing-Organisation bauen, ist nochmal eine weitere Krux, die uns bewusst sein muss, wenn wir zu, in Anführungszeichen, nice sind.
Ja, ganz kurz. Ich habe ja eben schon in der Vorbesprechung gesagt, dass ich jetzt mit der Achtsamkeit angefangen habe. Was wichtig ist trotzdem, ist, dass man auch den Fokus auf die guten Sachen behält. Weil ich verstehe das total. Ich finde auch immer, ja, sag mir nicht, dass die Präsentation gut war. Das weiß ich. Erzähl mir, was ich besser machen kann. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch wenn wir alle High Performing haben wollen, dass man sich trotzdem einmal Zeit nimmt und sagt, hey, das war total gut. Besser wäre, wenn.
Unbedingt. Ich habe das vorhin schon einmal angedeutet. Egal wie High Performing Hotshots wir sind oder Mitarbeitende sind, wir wollen schon auch Anerkennung und wir wollen schon auch gesehen werden. Und wenn uns die ganze Zeit nur gesagt wird, was wir besser machen können, also mit anderen Worten, was wir nicht so gut gemacht haben, was noch nicht perfekt war, dann führt das dazu, dass wir irgendwann doch in eine Verteidigungshaltung gehen. Also ab und zu gesagt zu bekommen, du bist mein bestes Pferd im Stall und deswegen gebe ich dir jetzt das, wo du noch 3% wachsen kannst. Das ist ziemlich wichtig. Also, und das ist auch das, was Kim Scott meint mit dem Care Personally. Man muss schon noch das Positive im Menschen sehen. Sonst wird's halt einfach nur eine Aggressivität, die kurzfristig wirken kann. Ne? Angst ist ein Führungsmechanismus, die kurzfristig wirken kann, die aber nicht nachhaltig zu einer High-Performing-Organisation führen wird.
Wir haben es ja an verschiedenen Themen schon anklingen lassen und wir würden ja auch heute nicht darüber sprechen, wenn nicht unser Eindruck wäre, viele Organisationen tun sich mit dem Thema ehrliches, konstruktives, gutes Feedback geben ein bisschen schwer. Jetzt würde mich mal total interessieren, Anjuli Ecki, was sind eure persönlichen Erfahrungen? Sind Führungskräfte häufig eher zu nett in Organisation und zu freundlich oder haben wir eher das andere Ende der Skala und Leute sind eher zu sehr auf die 12? Was habt ihr bisher so erlebt? Vielleicht wechselt es ja auch, ich weiß es nicht.
Witzigerweise, ich bin gespannt, was ihr beide sagt. Ich möchte sagen beides, weil ich erlebe ganz, ganz oft, dass gar nichts passiert. Also man hört gar nichts oder nur es ist alles supi, ganz toll und dann fliegen die Leute auf einmal raus, weil es passt nicht. Die Erwartungen werden nicht erfüllt. Und darüber haben wir ja auch schon ganz oft geredet, wenn wir über Performance Management geredet haben und Erwartungen. Und das finde ich total verrückt. Und meine Annahme ist, dass sich die Führungskräfte unheimlich schwer damit tun, aus all den Gründen, Ecki, die du am Anfang gesagt hast. Ich will gemocht werden, das Team muss ja funktionieren. Ich will keine schlechte Bewertung im Feedback haben. Und dann denen irgendwann die Hutschnur reißt, metaphorisch, und sie sagen, nie deliverst du hier und immer und so geht's nicht weiter und hier ist der Aufhebungsvertrag. Und die Person sitzt da und sagt so, okay, im letzten Performance-Gespräch hatte ich noch bei einem eine 3 und alles war supi. Und ich finde, das ist einfach schlechte Führungsarbeit. Das ist dein Job.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich habe in meinem Berufsleben sicherlich schon die ein oder andere Mitarbeiterbeziehung beenden müssen. Und die, die mich nachts wach halten, die, wo ich mich schäme, wo ich am liebsten noch anrufen möchte und mich entschuldigen möchte für etwas, was ich vor 15 Jahren getan habe, das sind die, die aus allen Wolken gefallen sind. Was für ein Bewegen in meiner Komfortzone, in meiner Angst vor Konflikten, in meiner Angst, der Person weh zu tun, was für eine Selbstgefälligkeit und Faulheit, dass ich diesen Menschen nicht gesagt habe, was ich eigentlich von ihnen erwarte und ihnen damit nicht die Chance gegeben habe, besser zu performen. Es klingt durch, wie ich über die Jahre an meinen eigenen Glaubenssätzen gearbeitet habe, ne, und wie ich heute mit einem anderen Selbstverständnis in solche Gespräche reingehen kann. Und das führt dann dazu, und das ist auch in Studien belegt, das beschreibt Kim Scott auch, das führt dann dazu, dass in einer Kultur, in der es darum geht, einen guten Puls Ergebnisse zu bekommen und man versucht, harmonisch mit den Mitarbeitenden zu reden, dass dann irgendwann das Fass voll ist, dieser Tipping Point kommt, Anjuli, von dem du geredet hast, dann auf einmal ein bisschen zu hart agiert wird, das wird dann gefeiert und dann heißt es auf einmal, oh, guck mal, hier, da ist der richtige Macher oder die richtige Macherin und dann müssen wir jetzt so und auf einmal kann eine Unternehmenskultur kippen, weil sie erst zu nett war und dann zu aggressiv wird, wie so ein Pendel, das ein Stück zu weit schwingt. Das habe ich erlebt und dann vielleicht noch ein zweites Beispiel. Ich habe auch erlebt, wie im Vorstand alle respektvoll, freundlich miteinander umgegangen sind, man nicht den anderen Knüppel zwischen die Beine schmeißen wollte und wir am Ende des Tages nicht die Gespräche geführt haben, die wir hätten führen müssen, um das Unternehmen besser zu führen.
Bevor, Annika, wir deine Perspektive hören wollen, ich möchte einmal ganz kurz aus HR-Operations-Sicht sagen, diese Fälle, Ecki, die du am Anfang besprochen hast, wo du immer noch ein schlechtes Gewissen hast, das sind übrigens die Fälle, die richtig teuer bei den Aufhebungsverträgen werden. Weil ganz oft wird ja People und Culture so als unser Shishi-Thema angesehen. Das sind echte KPIs. Die Kündigungsgespräche, wo wir richtig Geld auf den Tisch legen mussten, waren die, wo die Leute aus dem Nichts das gehört haben und die werden dann sauer und die sagen, und jetzt streiten wir uns. Und deswegen auch KPI-technisch, Restructuring-technisch, wenn die Leute wissen, dass was im Argen liegt, akzeptieren Sie diese Kündigung auch eher. True, nur kurz. Annika, deine Erfahrung?
Meine Erfahrung im ersten Job im M&A, viel zu hart. Also da haben sich die Leute, glaube ich, eher gefeiert, einem auf die 12 zu geben und dir auch nach x Nachtschichten noch wirklich auch reinzureiben, was alles scheiße gelaufen ist. Also was ich mir da mit Mitte 20 an Feedbacks angehört habe, wow, hätte ich sowas bei Accenture-Leuten gefeedbackt oder jetzt danach in meiner Leitung als HR-Funktion, ich hätte definitiv ein Thema gehabt, im Zweifel glaube ich sogar im Gespräch mit Compliance oder so. Also wirklich, fand ich wirklich krass. Auch so persönlich, also mir wurde mal im M&A gesagt, dass ich ja analytisch auch nicht so die hellste sei. Hat so jemand gesagt, auf Partnerlevel.
Wow.
Auf Partnerlevel zu jemandem Mitte 20. Viel zu hart, also dieses absolute Jerk-Dasein. Ich muss sagen, ansonsten in Kulturen habe ich auch da natürlich schwankend, aber eher das Thema mitgenommen, dass Leute zu nett gewesen sind. Mitarbeitende haben sich über eine sehr lange Zeit darüber aufgeregt und das bei HR, beim Vorgesetzten, bei Peers. Also eigentlich wusste jeder, diese Person bereitet gerade in irgendeiner Form Probleme. Das passt nicht, außer der Person selber. Und dann ist irgendwann das Fass übergelaufen. Und dann finde ich es auch schön als HR-Funktion, wenn du dann sagst, du musst eine Trennung vorbereiten und dann schaust du in die Performance-Reviews und sagst, die Person hat schriftlich die letzten x Performance-Reviews überperformt. Hat sich das im letzten halben Jahr grundlegend geändert? Nee, das war schon immer halt schwierig, aber das liest man da nicht raus. So. Und das sehe ich zumindest als ein riesengroßes Problem. Und meine These wäre jetzt, dass das hier in vielen Kulturen auch eher das Problem ist, als dass Leute halt einfach scheiße sind. Zumindest so, wo ich jetzt unterwegs gewesen bin. Und auf dieses Thema, wohin schlägt das Pendel eigentlich aus? Du hast in einem Workshop bei uns bei Statista, okay, was sehr Gutes gesagt zum Thema kind, also being kind versus being nice. Und das hängt bei mir noch nach. Also diese Aussage fand ich so unfassbar on point. Weißt du noch, welche das gewesen ist?
Ja, das war die Fortsetzung von, also schön, dass ich im Workshop was gemacht habe, was irgendwas nachwirkt. Das war die Aussage von dem, was ich eben angefangen hatte zu führen, mit wie es ist meine Faulheit, meine Komfortzone, dass ich nice bin. Nice ist mein Hamster auch, ne? Der ist auch nett. Oder die Meerschweinchen, die wir haben. So, ich bin nett, 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 nett und schaffe dadurch die vermeintliche Harmonie, die vermeintlich gute Kununu oder Glassdoor-Bewerbung oder Bewertung. Und being kind ist die Wertschätzung, die ich aufbringe, über meine eigenen Barrieren hinwegzugehen und zu sagen, und da kommt dieser Gedanke des Geschenkes, ne, mir wirklich Gedanken zu machen, mir Mühe zu geben, gegen meinen eigenen Widerstand hinzugehen und zu sagen, XY, das war noch nicht so gut, wie es sein könnte. Das brauche ich anders. Meine Erwartungshaltung an deine Rolle ist das. Und das ist kind. Das ist wertschätzend. Ich schätze die Person so doll wert, dass ich mir Mühe gebe, das zu tun. Das ist dann der Unterschied zwischen, ja, nett ist mein Hamster auch, versus Menschen zugewandt und wertschätzend, führt in Wahrheit zu der stärkeren Performance-Kultur in meiner Welt.
Du hattest dieses Beispiel, was du heute genannt hast, auch genannt. Und du hast noch eine Sache on top gesetzt. Und zwar hast du erzählt, eine Mitarbeiterin, von der du dich getrennt hast, hat es nicht kommen sehen, hat total angefangen zu weinen in diesem Gespräch. Und du hast in dem Moment gesagt, okay, warst du wirklich nett, also warst du wirklich nice zu dieser Person, indem du über Monate, Jahre lang nichts gesagt hast und sie dann vor vollendete Tatsachen gestellt hast? Ist das wirklich das, was man nennt nice? Ist es überhaupt nicht. Es ist eigentlich genauso schlimm, wie jemanden über Jahre hinweg viel zu hartes und ja eher so rausekelndes Feedback zu geben. Du hattest es als Frage gestellt, so, war ich in dem Moment denn wirklich so nice? Nee, war ich nicht. Und das, finde ich, muss man sich einmal so auf der Zunge zergehen lassen, wann immer man sich diese Frage stellt.
Einer meiner schwächsten Führungsmomente. Alleinerziehende Mutter bricht da zusammen. Ich habe ihr nie gesagt, was ich von ihr erwarte und was ist daran nett, dass ich das dann nicht getan habe und das zu einer Aufhebung geführt hat.
Wir reden ja jetzt ganz viel im High-Performing-Kontext. Und wir reden ja jetzt auch bei dem Beispiel über Leute, wo man sagt, die Arbeit reicht nicht, die Ergebnisse, da muss eine Trennung her. Was ist eure Meinung bei Leuten, die einen guten Job machen? Also die machen einen okayen Job, die wollen sich nicht entwickeln, die sind total glücklich in ihrer Sachbearbeitungsrolle, die haben gar keine Aspiration, sich weiterzuentwickeln. Also die wollen nicht Teamlead werden, die wollen einfach da sitzen und ihre Bilanzbuchhaltung machen. Random Beispiel. Und es ist nicht dieser Anspruch der Kultur, wo man sagt, alle müssen super gut sein. Was mache ich mit diesen Leuten, deiner Meinung nach, Eckart?
Genau das Gleiche. Also tatsächlich ist das ein Case, den Kim Scott in ihrem Buch auch beschreibt und unterscheidet zwischen Rockstars und Superstars. Und ein Rockstar nach Kim Scott ist jemand, der rock solid performt. Vielleicht gar kein Potenzial mehr hat, weiter aufzusteigen. Vielleicht gar keinen Wunsch hat, weiter aufzusteigen, aber rock solid performt. Kannst du Praise geben? Kannst du das ganze positive Feedback geben? Und natürlich müssen Organisationen, die jetzt nicht eine Beratung sind, die einzig und allein auf Hire and Fire die Existenzberechtigung aufgebaut hat, muss es in jedem Unternehmen Menschen geben, die gute, solide Arbeit, rocksolide Arbeit, felsenfeste, starke Arbeit machen, damit das Unternehmen gut funktionieren kann. Und auch dort kann man trotzdem konstruktiv Feedback geben, nicht mit dem Ziel, die Person weiterzuentwickeln in der Karriere, um irgendwann CEO zu werden, sondern mit dem Ziel, in dieser Position eine noch bessere Arbeit geben zu können. So, und der ganze Gedanke von Führungskräfteentwicklung, also Entwicklung, Entwicklungsgespräche und so, fängt ja an mit der Frage, wo willst du eigentlich hin? Und dann mit der Frage, was ist denn das Potenzial, was da besteht und wie können wir in der Entwicklung das unterstützen? Und manchmal ist es eben so, dass gesagt werden sollte oder dass Mitarbeitende vor uns sitzen und sagen, ich bin total glücklich. Das feiere ich, was wir hier machen und ich möchte das gerne weitermachen. Gut, dann gebe ich dir jetzt Feedback, wie du da noch besser drin werden kannst in dem, was du gerade tust.
Ich liebe das Wort Rockstar. Das ist so schön. Das ist ganz toll. Das wird jetzt übernommen.
Ich finde, on top kann man ja auch noch sagen, Rockstars sind ja nicht immer nur in Jobgruppen an dieser Stelle, sondern das ist ja auch voll von der Lebensphase letztlich abhängig.
Ja.
Absolut. Die Ambitionen, die wir haben oder die Mitarbeitende haben in ihrer Entwicklung, die verändern sich ja total im Laufe eines Lebens, ne? Also die Entwicklungsgespräche, die müssen schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit geführt werden, um zu gucken, ob sie noch up to date sind. Das, was man zuletzt vor 2 Jahren besprochen hat oder vor einem Jahr besprochen hat.
Dieses Thema Lebensphase finde ich zum Beispiel ganz spannend. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, jemand ist gerade frisch aus der Uni, Single, wohnt in einer WG, keine Verpflichtung und will einfach nur total Vollgas geben, so. Dann hätte man im Zweifel eher einen Superstar, also jemand, wo man sagt, boah, will sich total weiterentwickeln. Jetzt ist die Person paar Jahre älter, hat jemanden kennengelernt, wird jetzt Mitarbeiter, wird gerade Papa und baut noch parallel ein Haus. Wo man so sagt, die Person hat ja privat schon ein solches Grundrauschen on top. Wenn die Person dann sagt, ich bin total fein damit, die nächsten 2 Jahre vielleicht nicht weiter Karriere entlang der Leiter zu machen, sondern einfach zu sagen, was ich möchte, ist, dass ich mich auf meiner jetzigen aktuellen Stelle so gut wie möglich verbessere und darauf performe, dann kann ja zwischenzeitlich das auch ein Rockstar sein. So, und dreht man jetzt die Uhr nochmal weiter, vielleicht kommt dann irgendwann der Punkt, wo die Person sagt, so jetzt brauche ich wieder einen neuen Scope, ich möchte neue Impulse, ich möchte jetzt wieder quasi mehr in dieses klassischere Karrieremodell. Ich finde auch, dass dieses neben Jobgruppen und generellen Ambitionen immer dieses Situative noch mit im Auge zu behalten und seine direkten Führungskräfte auch zu kennen. Wo steht die Person gerade? Was wünscht sich die Person gerade? Und wie hole ich die Person eigentlich ab?
Ja, ich möchte einmal kurz reinpöbeln und sagen, es ist nicht immer nur der Zeitfaktor, der dich zum Superstar oder zum Rockstar macht. Also es bedeutet nicht immer nur, wenn ich gerade Single bin und in Berlin wohne und kein Kind habe, bin ich der Rockstar, der Superstar. Aber prinzipiell ist es natürlich mit dem Grundrauschen schon so. Ja,
voll.
Stimmt, das muss auch mit rein.
Ne, ich finde, das ist jetzt auch ein maximal plakatives Beispiel, ne? Aber um das einmal zu illustrieren, glaube ich, verständlich, aber natürlich würde ich so unterschreiben, ist das nicht nur der Faktor, der mit reinspielt.
Ich würde so weit gehen und sagen, die wahren Superstars sind alleinerziehende Mütter.
Definitiv.
Ich würde nochmal unterstreichen wollen, dass der Faktor Zeit natürlich nicht die einzige Dimension ist, die Superstar-Rockstar-Trennschärfe herleitet, ne? Sondern da gibt es Potenzial, Fähigkeiten, Ausbildung, Motive, Persönlichkeit, da gibt es so viele Dinge, die da mit reingehen, aber es ist ein, ich finde, genau wie du gesagt hast, Annika, ein sehr richtiges Beispiel für Lebensphase kann einen Einfluss darauf haben, wie ich meine Potenziale abrufe oder nicht abrufen kann, mag, wie auch immer. Und dann würde ich noch unterstreichen wollen, alleinerziehende Mütter sind so krasse Superstars und Rockstars, dass die...
Das wusste ich vorher nicht.
Wusstest du nicht?
Nee, ich war früher HR ungeschminkt, selbst Offenbarungsmoment. Ganz am Anfang meiner Karriere, das sind die Momente, wo ich nicht ganz so stolz drauf hinblicke, war ich schon sehr aus dieser, warum sollen wir denn jetzt mehr leisten, nur weil die ein Kind hat, Perspektive so ein bisschen. Und jetzt, wenn ich mitkriege, was diese Frauen oder insgesamt alleinerziehenden Eltern, würde ich mir denken, im Zweifel stelle ich die ein, weil die sind so viel besser organisiert als ich. Also die müssen das ja. Aber das nur kleiner Exkurs an dieser Stelle. Grüße gehen raus an alle und Hochachtung.
Wahnsinnige, wenn man es jetzt in Skills übernimmt, wahnsinnige Effizienz, wahnsinnige Stressresistenz, Ownership. Also würde man alleine von alleinerziehenden Eltern beziehungsweise auch Caretakern, pflegebedürftige Angehörige, wenn man das auf so ein Skill-Level einmal heben würde, ja, ich glaube, dann hätten wir gesamtgesellschaftlich einen anderen Blick auf dieses Thema. Ich würde gerne auf eine Sache noch eingehen, bevor wir nachher zum Abschluss kommen. Wir haben jetzt ganz viel über Feedback geben gesprochen, über Erwartungshaltung. Und eine Sache, die in allen Themen drin steckt, die ein weiteres unterliegendes Konstrukt von dem Ganzen ist, die wir aber noch gar nicht so richtig einmal benannt und auseinandergenommen haben, ist für meinen Begriff das Thema Klarheit. Also Glasklarheit, was erwarte ich eigentlich von einer Person? Magst du uns hierzu noch ein bisschen was erzählen, Ecki?
Ja, gern. Damit ein Feedback verwertbar ist, anwendbar ist, gelten ja, je nachdem, in welches Buch wir gucken, in welchen Artikel wir lesen, verschiedene Dimensionen, die das überhaupt verstehbar machen. Und ich glaube, und das ist vielleicht sogar ein Anwendungshack, wir haben die Verantwortung als Feedbackgebender mit drauf zu achten, ob wir klar genug gewesen sind und ob das verständlich war und angekommen ist. Kim Scott benutzt ein Beispiel, wo sie nach einer Präsentation, die sie vom Vorstand total genailt hat, super happy ist, Riesenbudget-Sign-off bekommen hat, geht die Chefin mit ihr raus und sagt, gute Präsentation, alles gut. Und ich finde, du hättest ein bisschen weniger Äs benutzen können. So, und dann Kim Scott macht irgendeine Bewegung nach eigener Aussage und wischt das so weg und sagt, ja, ja, und total zufrieden. Und das wiederholt diese Chefin von ihr 2 oder 3 Mal und sie macht immer diese wegwischende Handbewegung oder keine Ahnung, ob es eine Handbewegung war. Sie wischt das so weg und dann hält die Chefin an und sagt, warte mal, ich glaube, ich bin nicht klar genug. Ich glaube, du wirst nicht eine Karriere machen, wenn du es nicht schaffst, auf der Bühne zu stehen und dich besser auszudrücken, so dass die Leute nicht an deinen Lippen kleben. Und dann sagt Kim Scott, und in dem Moment sind mir alle schon von den Augen gefallen und ich habe die Idee für dieses Buch gehabt. Also mit anderen Worten, Klarheit, das heißt Verstehbarkeit, Anwendbarkeit, eigener Einfluss, nicht die Beurteilung der Person, ne? Dir ist gesagt worden, Annika, du bist was, nicht die hellste Leuchte in Sachen Analytik?
Ja, mir wurde dann irgendwann gesagt, nach fast 2 Jahren im M&A von einem Partner, als ich mich mal irgendwo verrechnet hatte, also so einen Zellbezug falsch und es nicht gemerkt habe, ich sei analytisch anscheinend nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Ja, was für ein persönlich angreifendes Feedback deiner Person und nicht deine Handlung, deine Skills, also nicht mit, wollen wir uns mal zusammensetzen und dann können wir mal gemeinsam überlegen, wie das nicht wieder vorkommt oder. Und da ist eben Klarheit, das war der Ausgangspunkt deiner Frage, ist Klarheit unendlich wichtig, so wichtig, dass wir darauf achten müssen, dass das, was wir an Feedback geben, auch gut ankommt.
Was für ein krass gutes Beispiel. Ja, also gerade ich rede ganz oft über, was bedeutet denn Values, was bedeutet denn Ownership? wenn man das operationalisiert. Aber natürlich musst du das in so einem Feedback ja auch, ach, ich bin einfach begeistert, was für ein gutes Beispiel. Weil ja natürlich, wenn mir jemand sagt, ja, pass mal ein bisschen mit den Amps auf, ja, whatever. Ich glaube, was schon eine große Herausforderung ist, und Annika, da bin ich ganz gespannt, was du aus der Statista-Brille jetzt erzählst. In meiner Erfahrung habe ich oft junge Führungskräfte, die sich viel mit dem Thema auseinandersetzen, die viel mit dem Thema, wie gebe ich gutes Feedback, wie kann ich das gut machen, aber in der Kultur selber von oben kriegen die halt nicht eine klare Erwartungskommunikation und kriegen dann so ein, ja, es war scheiße jetzt hier beim Investor-Ranking. Das ist ein Thema, wo du als HR wirklich richtig viel Impact geben kannst, indem du dieses Feedback ganz weit oben anfängst zu erklären.
Definitiv. Bei uns ist es auch ein Thema, im Feedback zu arbeiten. Wie ihr jetzt wahrscheinlich schon raushören konntet, begleitet Ecki uns da auch durch so ein paar Workshops. Wir haben eine Leadership Journey aufgesetzt, die unter anderem neben vielen anderen Modulen auch noch das Thema Feedback geben thematisiert und übt, inklusive dem Fokus auf Radical Honesty, Radical Candor. Das von oben anzufangen ist unfassbar wichtig. Wenn ich das Gefühl habe, beispielsweise das Board lebt dieses sich gegenseitig feedbacken nicht, der jeweilige Boardmember lebt es nicht fürs Level drunter, ich finde das wahnsinnig schwierig, dann ist es halt im Glashaus zu sitzen und mit Steinen zu werfen und du hast halt einfach Glaubwürdigkeit von minus 800. Also ich finde das einfach, kann man knicken. Das heißt, da anzufangen, wahnsinnig wichtig, aus dem Grund Glaubwürdigkeit, aber ich finde auch aus dem Thema Multiplikatoren, weil du als HR-Person sitzt ja nicht bei jedem einzelnen Mitarbeitenden in allen Feedbackgesprächen mit drin. Tust du nicht. So tust du vielleicht, wenn die Firma 10 Personen hat, wenn du das möchtest, kannst du sicherstellen, aber ansonsten geht's nicht.
Und ich möchte das nicht. Ich möchte nicht in jedem Feedbackgespräch sitzen.
Und du möchtest ja auch nicht jede einzelne Feedbackgesprächsdokumentation dir im Nachgang reinziehen für irgendwie 1500 Leute. Das kannst du auch komplett knicken. Aus diesem Grund muss man sich ja darauf verlassen, dass eine Person das übernimmt, sprich Führungskräfte und im Zweifel die seniorste Führungskraft aus einer gewissen Division in der Lage ist, die Erwartungshaltung runter zu kaskadieren und den Leuten ehrliches Feedback zu geben. So. Und ich finde das einfach super wichtig, oben anzufangen.
Sehe ich alles ganz genauso. Und es ist so elementar wichtig, mit dieser Haltung anzufangen, die wir ganz am Anfang angesprochen haben. Das heißt, nicht nur vorzuleben, ich gebe dir jetzt Feedback, möchtest du welches, ich gebe es dir trotzdem, ne, und wir im Zweifel in eine gewisse Aggressivität reinkommen, sondern mit der Haltung anzufangen und deswegen aus irgendwelchen Meetings rauszugehen als Vorständin oder Vorstand und zu sagen, gib mir mal Feedback. Wie war das gerade? Also eine Kultur zu schaffen, in der erkannt wird, dass sich gegenseitig Feedback geben eine Form von Wertschätzung ist.
Abgesehen davon, dass du ja ab einem gewissen Karrierelevel nicht mehr automatisch Feedback kriegst. Also das passiert ja einfach nicht mehr. Im schlimmsten Fall merkt man das den Leuten übrigens an, dass denen seit 13 Jahren keiner gesagt hat, dass sie nicht die Weisheit
nicht über Wasser gehen können. Voll komisch, ne?
Voll komisch. Hä, mir sagen das meine Leute nie. Wonder why. Und also ich finde, wir können ganz viel über Feedback reden und wie man das gut machen sollte und wie die Haltung sein sollte. Aber am Ende des Tages musst du das einmal erfahren. Du musst einmal erfahren, wie das ist, wertschätzendes Feedback zu kriegen, um es auch weiterzugeben. Und das wäre für mich der dritte Punkt. Also Glaubwürdigkeit, Kultur, aber auch, wie soll ich das denn als junge Führungskraft vernünftig machen, wenn ich das um die Ohren gepfeffert kriege? Und wenn ich einmal erlebt habe, wie wertschätzendes Feedback sein kann, dann kann ich das ja auch weitergeben, habe keine Angst mehr davor. Ja, das wollte ich noch sagen. Vorbildfunktion der Vorstände und Heads und alles.
Man kann wahrscheinlich das in zwei Strukturen angehen. Ne? Das eine ist Kultur vorleben, Vorbildfunktion im Handeln. Das andere ist, wie kannst du es dann aus der Funktion durch HR systematisch, strukturiert versuchen zu unterstützen und reinzutreiben. Ne? Also indem du alle Führungskräfte einmal trainierst, wie man das macht, das Training auch eine Erfahrungskomponente drin hat, wo mal geguckt wird, wie fühlt sich das eigentlich an? Oh, scheiße, ja, vielleicht müssen wir es nochmal machen, machen wir nochmal und. Also Vorleben und Kultur und dann unterstützende Maßnahmen, um das so schnell wie möglich, so viel wie möglich zu kommunizieren und zu penetrieren.
Also bei mir sickern gerade so richtig einfach so unfassbare Scheiß-Feedbacks, die ich schon gesehen, die ich selber bekommen habe. Ein. Ich muss gerade einfach richtig lachen. Ich würde am liebsten den Personen einmal so die Folgen einfach schicken. Nur so, hey, FYI. Und aber nicht mehr.
Einfach kommentarlos. Einfach den Link und sagen, Wonderboy, ich an dich denken musste.
In den Betreff, so das ist für dich mit so einem kurzen Herzen.
Annika macht es nicht, weil ich habe dem Jochen auch nicht die Folge geschickt mit den 17 Gehaltserhöhungen. Das machen wir nicht.
Ecki, unser Lieblingsfall, den wir immer nennen, warum es wichtig ist, Gehaltsbänder, starkes HR und gute Prozesse zu haben, ist Anjulis Beispiel vom Jochen. Jochen hat nämlich mal in einem Jahr 17 Gehaltsanpassungen bekommen.
Und Anjuli war alleine HR. Das war Spaß. Lieber Ecki, ich habe rausgehört, dass du ja Unternehmen berätst, unter anderem Statista. Wenn ich jetzt eine HRlerin bin und ich habe jetzt die Folge gehört und ich denke mir, boah, das will ich alles machen und das ist alles gut. Gibt es etwas, was ich machen kann, um diese Mentalität eben auch bei den Führungskräften reinzubringen? Also hast du vielleicht einen Tipp, wie ich das schaffen kann, dass diese Haltung verstanden wird und vielleicht auch so, dass ich als HR da nicht sitze und wieder jemand sagt, Mann, du mit deinem Wischiwaschi-People-Gedöns.
Ja, habe ich. Und das ist auch was ich regelmäßig, wenn ich in Unternehmen gehe, so anwenden kann. Je nach Unternehmenskultur bis hin zu Beratung, Blick eines Partners, Kanzlei, was auch immer, können wir ja rausfinden, was die Motive dieses Unternehmens sind und was die Kultur dieses Unternehmens ist. Und ich kann reingehen in ein Unternehmen und sagen, ey Leute, wäre das nicht geil, wenn wir wertschätzend miteinander umgehen? Wäre das nicht toll? Und alle Herzen blühen auf und die Gründer und Gründerinnen schreien, jawohl, lass uns das tun. Das ist das eine Ende, ne? Das ist das, was du jetzt HR-Gefühlsgedöns und so weiter genannt hast, weil eben in diesem Unternehmen alle verstehen, dass das schon Wert an sich hat, wenn man gut miteinander ist. Und dann gibt es am anderen Ende Unternehmen, da kannst du reingehen und sagen, ihr könnt gerne weiter Feedback geben. Dann ist aber halt nicht wirksam. Also wenn ihr eine Organisation haben wollt, in der das, was ihr sagt, gehört wird und Verhalten sich ändert und nachhaltig die Performance steigern soll, dann würde ich euch empfehlen, an der Nummer zu arbeiten. Und das resoniert, ne? Das resoniert an beiden Polen der Skala. Und die Herausforderung, die wir manchmal haben, um jetzt nochmal auf vielleicht härtere Kultur in der M&A-Erfahrung von Annika einzugehen, ist, dass manche Systeme so gebaut sind, dass sie nur kurzfristigen Performance-Schub im Fokus haben und dass der Nachhaltigkeits- und der Entwicklungsgedanke gar nicht so relevant ist. So ist das System nicht gebaut. So, und wenn man nachhaltig nicht Menschen entwickeln möchte, um besser zu performen, dann ist auch scheißegal. Dann mach's halt nicht.
Ja gut, aber dann musst du dich als HR halt auch nicht hinstellen, ne? Und das weißt du ja. Also
genau, und das war jetzt, ist auch so eine sehr kleine Nische, ne? In der das gilt. Für alle anderen gilt irgendwo zwischen Wertschätzung und High Performance, wird's schon einen Grund für euch im Unternehmen geben, warum sich das lohnt, auf gegenseitig Feedback drauf zu gucken.
Liebe alle, wir sind leider so langsam am Ende von unserer heutigen Folge. Wie ihr merkt, wir könnten noch Ewigkeiten hier weitersprechen, aber wahrscheinlich würdet ihr uns keine 3 Stunden am Stück zuhören. Wie ihr wisst, ist es immer am Ende jeder Folge Zeit für unsere Key Takeaways. Dann würde ich doch jetzt einmal an dich übergeben, liebe Anjuli. Was sind deine Key Takeaways aus der heutigen Folge?
Danke fürs zuerst anfangen dürfen, das ist ja immer ein bisschen einfacher. Für mich das Key Takeaway, Ehrlichkeit bringt dir nichts ohne die wertschätzende Menschenperspektive da drin, also das Personal Care. Wenn ich mir eine Sache wünschen würde, die sich jeder mitnehmen soll, der Feedback gibt, mache ich das aus dem Beweggrund, dass ich der anderen Person was Gutes tun will. Und wenn ihr da unsicher seid, gerade bei anonymem Feedback, überlegt euch, würde ich das der Person ins Gesicht sagen unter Klarnamen. Und das ist für mich nochmal richtig schön in diesem Modell aufgegangen. Und ich finde, es ist so eingängig, weil wenn es nicht mit der Wertschätzung ist und für die andere Person, dann lass es doch einfach wie ein Geschenk. Muss ich weitergeben, dann gebe ich jetzt an Ecki.
Erstmal danke, dass ich hier sein durfte, ihr beiden. Großes Takeaway für mich, ist und bleibt, egal ob aus der zwischenmenschlichen Beziehung oder aus dem Wunsch, eine High-Performance-Kultur zu schaffen, es ist immer die Klarheit und es ist immer die persönliche Wertschätzung. Und wenn wir das beides halten können, dann schaffen wir nicht nur mehr Erfolg in unseren Unternehmen, sondern noch eine bessere Welt.
Und ich schließe mich euch beiden jetzt einmal an mit nochmal dem Thema Klarheit. Und zwar, wenn ich am Anfang keine Klarheit gesetzt habe, was genau ich eigentlich erwarte und dann auf diese Klarheit entsprechend hinsteuere mit den Grundsätzen, die Ecki und Anjali gerade genannt haben, für Feedback, dann bringt mir auch das beste Feedback nichts. Ihr Lieben, das war eine wundervolle Folge.
Falls es jetzt Zuhörende gibt, die nicht finden, dass eine Stunde uns zuhören reicht dafür. Lieber Eckart, wie kann man dich denn erreichen? Wer darf dich denn erreichen? Für welche Cases darf man dich denn kontaktieren?
Mich darf jeder erreichen. Ich freue mich über zwischenmenschlichen Kontakt. Alles, was Performance-Kultur, Kulturentwicklung, Change-Begleitung, Führungskräfteentwicklung, Teamentwicklung, also wir im Vorstand, wir verstehen uns nicht so richtig. Alles, was das anbetrifft, bin ich dankbar für jeden Kontakt und freue mich. Am einfachsten ist wahrscheinlich über LinkedIn. Eckart Diepenhorst.
Sehr schön. Wir verlinken dich natürlich auch nochmal und passend zu der Folge ehrliches Feedback auch. Annika und ich freuen uns über Feedback, Anregungen und Wünsche. Auch wir sind, wie es sich für gute PersonalerInnen gehört, natürlich über LinkedIn zu erreichen. Wir haben kein Instagram und sonst kein Social Media. Sonst gerne über peoplepace.de. In diesem Sinne, happy HR und wir hören uns nächste Woche. Eckart, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Annika, wie immer ein Fest.